Darum geht es heute, und zwar in unserer Reihe durch den Jakobusbrief. Ich habe ja die Überschrift über den Jakobusbrief so gewählt, wenn der Glaube Beine bekommt. Und da haben wir letzte Woche auch einiges gehört vom Jakobusbrief, dass er die Reichen warnt. Also das ist in Kapitel 5 ab Vers 1 bis Vers 6, hatten wir das letzte Mal durchgenommen. Wer die Predigt nachhören will, es gibt einen YouTube-Kanal, das heißt Grassauer Predigten. Ja, und da sind diese Predigten auch drin oder auf unserer Homepage. Die Reichen wurden damals gewarnt, dass sie sich nicht auf das Irdische verlassen sollen. Alles Irdische, worauf sie nämlich ihre Hoffnung setzen, wird einmal vergehen. Sie sollen unbedingt umkehren, und zwar auch von ihrem Unrecht, was sie dadurch auch taten, indem sie versuchen, immer mehr Reichtum zu scheffeln. Sie haben zum Beispiel ihre Arbeiter schlecht bezahlt und ihnen dadurch auch die Würde genommen. Also es ist schon so, dass wenn man eine gute Arbeit schlecht bezahlt und derjenige kann da sich kaum am Leben halten, dann nimmt man ihm auch menschlich die Würde. Sie sollten, also diese Reichen sollen Abstand nehmen. Dabei ist mir aufgefallen, und dieser Satz lasse ich euch schon mal gleich hier an die Wand werfen, dieser Rückblick. Da heißt es, siehe, der Lohn der Arbeiter ist euch, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückgehalten worden ist. Er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. Da heißt es, das Unrecht ruft den Herrn der Heerscharen auf dem Plan. Das Rufen, ja, ist an Gottes Ohr gedrungen. Und wenn wir im Neuen Testament überhaupt weiterlesen, wenn es um die Wiederkunft des Herrn Jesus geht, wird die Welt am Ende nicht gerechter, sondern das Gegenteil geschieht. Und dieses Unrecht ruft Gott zum Gerichtshandeln auf. Weiter heißt es im vorherigen Abschnitt, also hier, den wir hier gerade lesen, dass der Gerechte derjenige ist, der sich nach Gottes Willen ausrichtet, und dieser muss tatsächlich in dieser Zeit leiden, aber er rächt sich nicht. Da heißt es nämlich hier, Vers 6, ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet, er hat euch nicht widerstanden. Nun gibt Jakobus im Auftrag Gottes seinen Mitchristen eine sehr starke Hoffnung, die darunter litten. Ja, wir bekommen ständig Unrecht zu spüren. Wo gibt es denn eine Hilfe? Wo gibt es eine Hoffnung? Diese Hoffnung ist aber nicht ein Bauen auf menschliche Veränderung, das heißt also irgendwann wird diese Regierung abgelöst. Es geht nicht um menschliche Kraft und Überlegungen, sondern es geht um Gottes Eingreifen. Darauf lenkt jetzt Jakobus im Auftrag Gottes den Blick seiner Mitchristen. Und diese feste Hoffnung gibt eben Jakobus weiter, und das ist jetzt unser Bibeltext. Da heißt es: So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nah. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharrten. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Ich möchte drei Schwerpunkte bei diesem Abschnitt betonen. Einmal die Tatsache der Wiederkunft des Herrn Jesus. Dann zweitens das Verhalten bis zur Wiederkunft. Wie sollen sich eben Christen bis zu dieser Wiederkunft des Herrn Jesus verhalten? Was sollen sie tun? Und zum Dritten, der Lohn bei der Wiederkunft des Herrn Jesus. Also, schnallt euch an, das ist unsere Richtung. Die Tatsache der Wiederkunft. Jakobus schreibt nun gleich dreimal, dass der Herr Jesus wiederkommt. Einmal Vers 7, dann Vers 8 und Vers 9. Dabei sagt er auch, dass der Richter vor der Tür steht. Der Richter ist der Herr Jesus, dem der Vater nach Johannes 5, Vers 22 das ganze Gericht übergeben hat. Da heißt es nämlich, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Also wenn es heißt, der Richter steht vor der Tür, dann bezieht sich das wieder auf den Herrn Jesus. Es bezieht sich auf sein Wiederkommen. Und im Neuen Testament wird viel von der Wiederkunft des Herrn Jesus gesagt. Und ich möchte euch einige Hinweise da auch geben. Wir treffen uns ja jeden Sonntag zum Abendmahl. Beim Abendmahl wird das Zentrum des Glaubens betont. Also das heißt, das ist absolut wichtig für einen Christen, was hier beim Abendmahl verkündigt wird, was da gesagt wird. Denn da heißt es, so oft ihr von diesem Brot esst, und aus dem Kelch trinkt. Und dann wird gesagt, was das Zentrum ist des christlichen Glaubens. Ja, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das heißt, einmal, Jesus ist der Herr in meinem Leben. Ja, ich verkündige das. Er ist gestorben. Er hat für meine Schuld bezahlt. Ja. Und natürlich lebt er wieder, weil er wiederkommt. Ich warte auf seine Wiederkunft. Das gehört zum Zentrum des christlichen Glaubens. Ja. Und wie kommt er denn? Als ich noch in Traunreuth lebte, hatte ich Kontakt mit Menschen, die der Bahai-Religion angehören. Kennt ihr Bahai-Religion? Nicht so viel gehört, gibt's aber trotzdem. Ja? Sie kamen auch zu einem Hauskreis, den ich leitete. Dabei sagten sie mir, der Herr Jesus ist schon gekommen. Aha. Ihr Prophet Baha'u'llah wäre der neue Jesus. Das war für mich eine große Überraschung, damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben dann auch die Bibel aufgeschlagen. Und ich zeigte Ihnen zwei Stellen, die ich euch auch weitergeben möchte. Also das heißt, wenn ihr mal mit Leuten aus der Bahai-Religion sprechen wollt oder würdet, und das geht dann auch um die Wiederkunft Jesu, diese Stellen haben mir geholfen. Erste Stelle. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 9 bis 11. Da ist es. Und als er dies gesagt hatte, es geht hier um den Herrn Jesus, wurde er von ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr. Siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihm, die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was seht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also die Aussage der Engel war, dass der Herr Jesus in umgekehrter Reihenfolge, ja, einmal wieder zur Erde kommen wird. Wie ist er zum Himmel aufgefahren? Ja. Er wurde zuerst von der Erde emporgehoben, sehen es hier. Dann zweitens, eine Wolke kam, bildete sich, ich weiß nicht, ob sie hergekommen ist oder da war sie auf einmal erschienen, und nahm den Herrn Jesus mit auf. Dann ging er nicht, wie die Mormonen sagen, nach Amerika, um dort den sogenannten Nephiten, das soll ein Stamm aus Israel und heute die Indianer sein, ja, das Evangelium zu sagen. Also er ging dann nicht nach Amerika. Nein. Der Herr Jesus ging gleich in den Himmel. So wird's berichtet. Umgekehrt ist also Folgendes festzuhalten. Er kommt aus dem Himmel in die Wolke. So. Genau. Um dann wieder in den Himmel zu gehen? Nein. Ja, um dann auf die Erde zu kommen. Ich habe meinen Hauskreisteilnehmern sagen können, dass der Herr Jesus, als er als erwachsener Mann vom Himmel auf die Erde kommt und nicht wie Baha'u'llah, als Kind hier geboren wird. Ja? Ein Unterschied. Das Zweite, was ich Ihnen zeigte, war, und es steht in Matthäus Kapitel 24, ab Vers 29, da steht: Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden. Und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also wenn der Herr Jesus kommt, dann gibt es für die Erdenbewohner keinen Zweifel, ja, ob er es ist oder nicht. Der Herr Jesus wird für alle mit großer Kraft und Herrlichkeit gesehen werden. Und zwar kommt er auf den Wolken des Himmels. Nun, meine Teilnehmer meinten, dass diese Aussagen der Bibel nur symbolisch, das ist immer so, so der Fluchtweg, ja, wenn man nicht mehr weiß, wie man damit umzugehen hat, dann ist es alles symbolisch. Es war nur symbolisch gemeint und wäre dann doch auf ihren Meister zu verstehen und sind dann bald gegangen. Aber glaubt mir, liebe Geschwister, der Herr Jesus ist nicht symbolisch zum Himmel aufgefahren. Die Jünger waren dabei. Als sie zum Ölberg hinaufgingen, waren sie einer mehr als beim Abstieg. Das war nicht symbolisch. Viel wird im Zusammenhang mit der Wiederkunft des Herrn Jesus beschrieben. Es gibt schreckliche Ereignisse vor seiner Wiederkunft. Das sehen wir auch hier, ja. Vers 29, Drangsal. Aber Christen flehen auch heiß und innig, dass doch der Herr Jesus bald kommen soll. Und zwar sichtbar für sie wiederkommen soll. Wie auch die Offenbarung im letzten Kapitel der Bibel es abschließt. Ja? Da gibt es nämlich ein kurzes Abschlussgespräch zwischen dem Herrn Jesus und dem Johannes. Und dann endet auch das Wort Gottes. Da heißt es nämlich, in Offenbarung 22, 20, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Also ich komme bald, sagt der Herr Jesus. Ja? Und die Sehnsucht des Johannes ist, ja, komm, Herr Jesus. Ja? Der Herr Jesus sagt, dass er bald kommt. Und Johannes bittet darum, genau, das will ich. Christen erwarten ihren Herrn, sie sehnen sich dann auch nach ihm. Man hat sogar eine bestimmte Bezeichnung dafür. Diese Bezeichnung heißt Maranatha und bedeutet, das ist ein aramäischer Ausdruck, unser Herr, komm. Das heißt nicht unbedingt nur, unser Herr kommt als eine Aussage, sondern auch als eine Bitte. Unser Herr, komm. Ja. Nun zurück zu unserem ursprünglichen Bibeltext. Wir sehen, dass der Herr Jesus kommt. Und zwar bald kommt, Vers 8. Der Richter kommt, steht vor der Tür. Ja, so heißt es hier. Und er kommt voll Mitleid und Erbarmen. Ein Gedanke zu dem, dass der Herr bald kommt oder nahe ist oder vor der Tür steht. Für uns bedeutet bald immer eine kurze Zeit. Wenn wir sagen, ich komme bald und komme dann erst 2000 Jahre später, dann müsste man sich fragen, naja, was ist denn das mit bald? Also bald verstehe ich anders, verstehen wir? Ja, so ist. Die Aussage bald, ja, da muss man immer auch sagen, wer oder fragen, wer sagt das? Ein Beispiel. Stellen wir uns jetzt eine Eintagsfliege vor. Nehmen wir an, man könnte mit dieser Eintagsfliege kommunizieren. Nur mal angenommen. Ich hoffe, strapaziere eure Gedanken nicht. Also, da kommt ein Mädel und sagt, hallo Fliege, ich komme bald wieder bei dir vorbei. Und tatsächlich, nach einer kurzen Woche, ist sie wieder da. Hätte die Fliege mein bald wiederkommen verstanden? Sie ist eine Eintagsfliege, schon längst tot. Was hätte aber meine baldige Ankunft bei der Fliege bewirkt? Sie hätte sich, wenn ihr mein Besuch wichtig gewesen wäre, sich bis zum Schluss auf mein Kommen eingerichtet. Ich weiß zwar nicht, was so eine Fliege bei einem Besuch so alles tut, was sie so alles anstellt, wie sie sich vorbereitet hätte, das weiß ich natürlich nicht. Habe ich aber die Fliege angelogen, als ich zu ihr gesagt habe, ich komme bald? Nein. Denn ich lebe ja vielleicht 80 Jahre und eine Woche ist eine kurze Zeit für mich. Wichtig ist zu wissen, wer sagt denn das, dass er bald kommt? Wie ist es denn bei Gott? Er kommt aus der Ewigkeit. In 2. Petrus 3, Vers 8 steht, schauen wir uns den Vers mal kurz an, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen. Ihr lieben Leute, meine Geschwister, nicht übersehen. Also geht da mal keinen Schritt drüber und sagt, huch, das habe ich nicht gewusst. Na doch, das müsst ihr beachten. Ja? Dass ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Das heißt, dass wir nicht rechnen sollen, vor Gott sind 1000 Jahre ein Tag. Das ist ein Wie. Also das bedeutet, Gott steht über der Zeit. Ja? Für ihn spielt Zeit überhaupt gar keine Rolle. Für ihn gibt es nicht so Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und so, wo wir drin stecken. Und wenn ihr jetzt Probleme habt bei dem Gedanken, dann seid ihr gesund. Ja, dann seid ihr gesund. Das bedeutet, denn wir haben natürlich da Probleme, dass wir sagen, wie kann jemand über der Zeit stehen und Vergangenheit und überall agieren. Aber das ist eben Gott. Und wenn wir über Gott uns nachdenken und dann nicht an Grenzen stoßen, dann haben wir einen zu kleinen Gott, verstehen wir? So. Wenn er sagt, ich komme bald, dann ist es eine seelsorgerliche Hilfe für uns. Ja. Und zwar eine Hilfe, dass wir uns täglich vorbereiten. Er will, dass wir mit seiner Wiederkunft täglich rechnen. Das hält uns im Glauben fit und tut uns gut. Ich komme zum nächsten Gedanken. Das Verhalten der Christen bis zur Wiederkunft. Einmal wartet mit Geduld. Seht ihr hier schon rot angezeichnet. Wir sehen, wie das bei der Wiederkunft sehr stark mit den Worten Geduld und Abwarten verbunden ist. Warten und Ausharren sowie Geduld kommen hier 9-mal im Text vor. Das heißt, liebe Leute, das ist etwas, was wir tun müssen, was wir wirklich, wirklich benötigen. Wir müssen warten und wir brauchen Geduld, viel Geduld, viel Geduld. Geduldig sein ist ein Leben, in dem wir unter Spannung stehen und die wir nicht auflösen können. Denkt mal an kleine Kinder, vielleicht an eure eigene Kinderzeit. Wenn es da hieß, vielleicht bei manchen, in 2 Tagen fahren wir in den Urlaub. In 2 Tagen. Raus. Ja, hier aus der Gegend raus. Dann diese Zeit, ja, abzuwarten, geduldig zu sein. Manchmal hüpfen die Kinder vor Freude. 2 Tage, geht's los. Trotzdem, mit all ihrem Hüpfen, mit all ihrer Freude, müssen sie so lange warten. Müssen so lange unter der Spannung bleiben, bis es heißt, jetzt steigt ein, wir fahren. Wenn ihnen der Urlaub gleichgültig ist, na, fahren wir halt los. Ja, wurscht. Ja. Dann brauchen sie auch keine Geduld. Ja, dann ist es alles auch irgendwie, naja, ist der Tag eben da. Es hängt also mit Freude zusammen, wenn wir geduldig sein sollen. Meine Güte, der Herr Jesus kommt. Ich werde mich mit ihm, ja, verbinden dürfen. Ich werde ihn sehen. Oh, aber ich muss noch warten. Geduld braucht man aber auch bei schweren Situationen. Wer unter einer Not leidet, zum Beispiel meine Tochter mit ihrer Familie, jetzt nicht die, die hier ist, sondern die andere, die in München wohnt, die hatte eine viel zu kleine Wohnung. Das Leben war schwer. Und als ich dann das 2. Kind angekündigt hatte, wurde es dann noch schwerer. Dann kam die Hoffnung. Wir bekommen eine größere Wohnung. Die Zeit bis dahin brauchten sie Geduld. Eines konnten sie aber in der Zwischenzeit auch feststellen. Sie konnten ihre notvolle Situation ertragen, weil sie wussten, es wird garantiert besser. Ne? Das müssen wir noch überstehen. Wer geduldig warten soll, braucht einen Ausblick, der 100%ig eintrifft und auf den es sich zu warten lohnt. Christen warten nicht auf einen bestimmten Tag, wie zum Beispiel der Urlaubstag oder der Umzugstag in die neue Wohnung. Sie wissen ja gar nicht einen Tag. Aber sie wissen um eine 100%ige Begegnung mit ihrem Herrn. Das wissen sie. Wir alle, die wir uns dem Herrn Jesus anvertraut haben, werden unseren Heiland in die Augen blicken. Wir werden dann immer bei ihm sein. Hier im Bibeltext wird das Beispiel vom Landmann gezeigt. Er wartet auf die köstliche Frucht der Erde. Was heißt das? Es heißt, dass der Same schon in der Erde ist. Es heißt, die Pflanze, die die Frucht bringt, ist schon da. Das muss der Landmann nicht mehr tun. So ist es auch mit dem Herrn Jesus. Er ist schon von den Toten auferstanden. Er ist schon zum Himmel aufgefahren. Es ist schon alles auf seine Wiederkunft vorbereitet. Was fehlt noch? Nun, im Gleichnis der Früh- und Spätregen. Also es fehlt die Zeit, wo die Frucht wachsen und reifen kann. Auch für den Herrn Jesus gibt es so eine Zeit. Die Bibel nennt es die Wehen. Ja, die Wehen. Wie bei einem Kind, das geboren wird. Die Mutter hat vor der Geburt eben Geburtswehen. Ich habe das gesehen, dass das so stimmt. Und was hat die Welt, bevor der Herr Jesus wiederkommt? Als die Jünger den Herrn Jesus fragten, Matthäus 24, was wird denn das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Da spricht der Herr Jesus von vielen Katastrophen. Was dann kommt? Also er antwortet. Und dabei sagt er noch den Satz, schauen wir uns ihn an. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Oh. Das Warten in Geduld ist bei den Jüngern eher mit Not und Unterdrückung verbunden. So auch im Jakobusbrief. Der Gerechte muss leiden, er hat aber nicht widerstanden. Ja? Und dann kommt die Aufforderung. Wartet nun geduldig, ihr Brüder. Auch in Vers 10 und 11 macht es deutlich, indem man auf Vorbilder hinweist. Sie warten nämlich geduldig im Leid. Wie können wir leichter geduldig sein? Und wie sollen wir unsere Zeit bis zu dem Herrn Jesus füllen? Das heißt, beschäftigt euch mit Vorbildern. Die Bibel ist voll davon. Lest die einzelnen Beschreibungen. Studiert ihre Kämpfe, ihr Versagen und ihre Siege. Bedenkt das Handeln Gottes in ihrem Leben. Und lasst sie so nahe in euer Leben treten, als ob ihr sie persönlich kennt. Hiob wird hier als Paradebeispiel genannt. Da sehen wir auch, in welcher Beziehung Hiob ein Vorbild sein kann. Nämlich im Leiden. Obwohl ihn durch Gottes Zulassen und des Teufels Handeln er alle seine Kinder und Güter verlor, selbst unheilbar krank wurde und die seelische Hilfe völlig versagte. Also seine Frau zum Beispiel riet ihm, von Gott abzusagen und danach zu sterben. Das heißt, gottlos zu sterben. Ach, schrecklich. Auch seine Freunde, die ihn besuchten, suchten die Schuld immer wieder bei ihm, der in dieser Notlage war. Und trotz all diesem Leid hielt Hiob stand. Ja, trotzdem. Sicher. Er hat in dieser Zeit auch Gott angeklagt, hat seinen eigenen Tag der Geburt verflucht und wollte mit Gott sogar ins Gericht gehen. Aber bei allem hat er Gott nie abgesagt, nie, sich nie von ihm abgewendet. Er spricht zum Beispiel zu seinen Freunden: Warum verfolgt ihr mich ebenso wie Gott und werdet nicht satt, mich zu zerfleischen? Das müsst ihr mal so auf der Zunge zergehen lassen, ja? Was das für ein Satz ist. Ja? Beziehung auf Freunde, auf Gott. Ständig erlebe ich hier ein Zerfleischen. Und die sind immer noch hungrig. Aber dann 3 Verse weiter. Im gleichen Abschnitt. Ja. Sehen wir, Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Sagt er im Leiden, wo er alles verloren hat. Ja. Trotzdem, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Ich bin nur Staub. Ja. Er wird über den Staub erheben. Und nachdem dies meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los. Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Habt solche Leute zum Vorbild, die ehrlich mit Gott leben wollten. Wenn es dir schlecht geht, sag nicht, mir geht's gut. Ja? Hat er Hiob auch nicht gemacht. Ja, weil es Christen ja immer gut gehen sollen. Na, das ist ja Quatsch. Ja, sagt's, wie es euch geht. Aber eines tut nicht, Gott absagen. Haltet fest. Selbst wenn ihr mal zum Klagen kommt und zum Anklagen kommt, haltet trotzdem bei Gott fest. Nicht diesen bösen Rat der Frau, schwöre Gott ab und stirb. Ne? Also, was Besseres fiel dir auch nicht ein. Wir wissen nicht, was noch alles in unserem Leben auf uns zukommt, auf uns wartet. Aber wir wissen, wer auf uns zukommt. Es ist unser Herr. Deshalb beschäftigt euch auch damit, wie andere im Glauben leben, wie sie auf ihre Hoffnung zulebten. Beschäftigt euch mit Vorbildern. Wie sollen wir noch der Wiederkunft des Herrn entgegenleben? Seid ihr noch da? Ja, seid ihr noch dabei? Gut, nächster Punkt. Seufzt und jammert nicht gegeneinander. Haben wir manchmal Grund zum Seufzen oder zum Jammern über unsere Geschwister? Geht das? Geht das überhaupt? Ja. Wer hat noch nie über seinen Bruder oder seine Schwester gejammert? Ach, heute habe ich es gehört. Und da habe ich gedacht, der spricht aus meinem Herzen. Ich kenne das ja auch. Oh, ich glaube, wir sitzen alle im gleichen Boot. Seufzen ist leicht ausgeführt und scheint bei vielen keine große Not auszulösen. Ja? Beim Seufzen wird ja oft die eigene Not und der eigene Schmerz ausgedrückt, den man bei den Gedanken an den Betreffenden empfindet. Nach dem Motto, oh, der oder die wieder. Mit ihrem Redeschwall oder mit seiner ständigen Besserwisserei. Mich regt das so auf. Ja. Immer hat sie etwas an mir auszusetzen. Oder jedes Mal will er im Mittelpunkt stehen. Wir kennen das. Und es belastet uns. Hier die Aufforderung. Nicht gegenseitig seufzen. Warum? Denn wer darin beharrt, wird vor seinem Richter stehen und in dieser Sache verurteilt werden. Ja? Du wirst verurteilt. Was machen wir denn Schlimmes, wenn wir mal über jemand aus der Gemeinde seufzen? Was ist denn da schlimm? Ihr geht mit dem Bruder oder mit der Schwester nicht familiengerecht um. Dass wir auch unter unseren Geschwistern leiden werden, ist sicher. Also, wir sind noch nicht im Himmel. Wir werden aneinander leiden, 100%ig. Vielleicht werden wir sogar weinen. Ja. Aber wie sollen wir denn damit umgehen? Ich sage euch, was mir bei einer ganz bestimmten Situation geholfen hat. Dabei ist das, was ich jetzt sage, nicht erschöpfend. Und dir kann vielleicht auch noch ein ganz anderer Gedanke dabei helfen. Also, ich habe mich sehr über eine Kritik geärgert. Ja? Und zwar über einen Betreffenden oder über eine Betreffende habe ich danach sehr geseufzt. Es ging mir wirklich danach nicht gut. Gleichzeitig war ich aber auch fest davon überzeugt, dass mich diese Person überhaupt nicht verstehen kann. Ja? Ja, also es ist so, wenn ich ihr das nahebringen würde, würde sie das nicht verstehen. Ja? Davon war ich überzeugt. Wir sind einfach zu unterschiedlich in den Schwerpunkten und an den Interessen. Nachdem nun mein Ärger etwas verraucht war, betete ich: Herr Jesus, hilf mir, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen. War mir wichtig, dass ich ihm das mal sage. Es geht ja um dein Reich und nicht um meine Ideen. Okay, musst du das mal ein bisschen so zurechtrücken. Hilf mir auch, die Sache richtig einzuordnen. Worum es doch eigentlich geht, ist gemessen an dir, Herr Jesus, und mit deinem Werk verschwindend gering. Es ist ja gar nicht wichtig. Weiter betete ich: Hilf mir, Herr Jesus, auch den anderen mit deinen Augen zu sehen. Der Betreffende ist doch mein Bruder, beziehungsweise meine Schwester. Du hast uns zusammengestellt, um einander zu helfen und zu lieben. Ja, ich will sie lieben, habe ich dem Herrn Jesus auch gesagt. Hilf mir dabei. Gelingt mir nicht. Nicht immer. Hilf mir, den Betreffenden nicht nur von seiner Kritik zu sehen, sondern ihn ganz. Ganz. Nun bitte ich dich, segne den Betreffenden. Und hilf mir, meinen Mund da zu verschließen, wo es keinen Segen bringt. Ich vertraue auf dich. Du bist der Herr und nicht ich. Nach diesem Gebet hatte Gott mir wieder Freude geschenkt und mir geholfen, aus dem Käfig des Seufzens zu kommen. Und wisst ihr, das geschah, als ich gerade an dieser Predigt arbeitete. Ihr seht, das, was ich euch sage, trifft auch mich. Wir haben da alle zu kämpfen, mehr oder weniger. Ich möchte mir in Erinnerung rufen, dass der Herr Jesus das Seufzen gegeneinander richten wird. Das will ich mir in Erinnerung rufen. Und damit will ich nicht sagen, jetzt seufzt ihr mal nicht gegen mich oder sowas, ja, dass ich euch da in erster Linie maßregle, sondern Martin, ich soll mal nicht seufzen. Spricht mich an. Es ist keine Bagatelle, keine Kleinigkeit. Der Jesus schaut darauf. Der letzte Punkt. Die Belohnung. Die Belohnung bei der Wiederkunft. Was wird den Christen denn vor Augen gestellt? Im Beispiel von dem Landmann wird eine köstliche Frucht am Ende ihm verheißen. Er, der wartet, wird köstlich belohnt. Der Landmann kann am Ende diese Frucht genießen. Und sie wird ihm gut schmecken. Sie ist köstlich. Was soll nun die Frucht darstellen? Auf was sollen denn die Christen warten und worüber sollen sie sich freuen? Was soll denn ihnen köstlich sein? Was sollen sie denn genießen? Nun, im Bibeltext wird vor allem der Herr Jesus selbst aufgezeigt. Wir warten nicht in erster Linie auf eine Belohnung, sondern auf den Belohner, auf den Herrn. Wenn der Herr Jesus erscheint, geht es nicht um einen Lohnzettel und dann um einige Euros, die wir dann abholen, sondern es geht um den Belohner selbst, um sein Wesen. Es geht um den, der uns mit Gnade und Wahrheit begegnet. oder wie es hier heißt, als Richter und als Erbarmer, der viel Mitleid hat. Er richtet unser Leben zurecht für die Ewigkeit. Ja? Preisgericht Jesu. Er richtet uns zurecht für die Ewigkeit. Und gleichzeitig gibt er viel Erbarmen und ist voller Mitleid. Der Herr Jesus kommt für uns Christen als jemand, der mit uns in enger und glücklicher Gemeinschaft leben möchte. Stichwort Hochzeit des Lammes. Offenbarung 19 und alles, was damit zusammenhängt. Was gehört noch zur Frucht? Nun, durch das Beispiel von Hiob wird deutlich, dass Gott neben seinem Sohn, der die Hauptgabe ist, noch weiteren Lohn bereit hat. Hiob wird mit größerem Reichtum beschenkt, als er vorher hatte. Stichwort, sammelt Schätze im Himmel. Ja. Gott lässt sich nämlich nichts schenken. Er belohnt jeden Schluck Wasser, den wir in seinem Namen einem anderen gegeben haben. Jedes freundliche Wort, jede liebevolle Geste, jedes Opfer und alle Hingabe. Gott kennt und erforscht uns ständig. Er erforscht uns. Und er ist ein Belohner für jede Tat, die wir in Verbindung mit dem Herrn Jesus getan haben. Ich habe mich einmal gefragt, werden die Gaben Gottes in der Ewigkeit nicht irgendwann alltäglich, fad und eintönig werden? Werde ich mich nicht an all das Gute, wie hier auf der Erde, gewöhnen und es vielleicht gar nicht mehr so richtig schätzen? Der Landmann, der ja lange wartet, der kann jetzt die köstliche Frucht genießen, der erlebt den Geschmack natürlich jetzt sehr intensiv, aber wenn er jeden Tag diese köstliche Frucht hat und kann jeden Tag reinbeißen, da ist mir ein Bibeltext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 4, wichtig geworden. Schauen wir uns ihn nochmal an. Schauen wir mal, ob es geht. Ja. Da heißt es nämlich, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem, jetzt kommt's, unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Das Erbe, das den Christen gegeben wird, ist weder vergänglich, noch hat es irgendeinen Mangel, sondern ist immer frisch. Nicht wie diese Rosen. Naja, diese Rosen vielleicht schon, weil die ja keine Rosen sind. Aber wenn wir Rosen in eine Vase setzen, dann sind die nicht immer frisch. Das eigentliche Erbe ist davon nicht betroffen, von Vergänglichkeit, von Befleckung oder vom Verwelken. Wenn ich heute etwas in meinen Besitz nehme, dann finde ich spätestens nach der verbesserten Serie von diesem Artikel einen Mangel. Alles kann man irgendwie verbessern. Es ist eben alt geworden und hat nicht die gleiche Leistung. Wer einen Computer hat, weiß es. Dieses Phänomen finden wir überall hier auf dieser Erde. Nur was wirklich brandneu ist, ist begehrenswert. Und an das andere habe ich mich gewöhnt, dann ist es nichts mehr Besonderes und irgendwann ist es vielleicht sogar bedeutungslos. Das himmlische Erbe ist im Gegensatz immer frisch. Und ich kann es auch so immer betrachten. Mein Herr Jesus wird mir in aller Ewigkeit wunderbar erscheinen. So ist er eben auch. Wir werden uns nicht wie hier in irdischer Weise an ihn gewöhnen, sondern sind immer voller Hingabe und Liebe ihm zugewandt. Jedes Lob, auch wenn es schon Milliarden Jahre ausgesprochen wurde, abgesehen davon, wenn es in der Ewigkeit überhaupt eine Zeitrechnung gibt, da lasse ich mich noch überraschen, aber auch nach Milliarden von Jahren werden wir mit großer Freude und tiefem, echten Dank unserem Herrn zujubeln. Das Erbe, der Herr Jesus, der Himmel, der persönliche Lohn und was noch in diesem Zusammenhang genannt werden mag, sind in alle Ewigkeit immer begehrenswert. Immer. So beschreibt uns das die Heilige Schrift. Also, wer den Münchner im Himmel mal gesehen hat, abhaken. Ja? Ihr Lehre. Das kann ich nur sagen. Ja. Zusammenfassend. Ja. Gut. Zusammenfassend sollen wir von Gottes Wort Folgendes lernen. Einmal, der Herr Jesus kommt 100%ig wieder. So wie alle Prophetie auf ihn und seine eigenen Vorhersagen eingetroffen sind, so wird auch dies eintreffen. In diesen vergangenen Vorhersagen waren zum Beispiel ganz steile Aussagen. Was denkt ihr bei dem Satz, eine Jungfrau wird schwanger von Gottes Geist? Was ist das für ein Satz? Eine Jungfrau wird schwanger durch den Heiligen Geist. Oder die Aussage des Herrn Jesus, ich werde den Heiden überliefert, sie werden mich kreuzigen, aber keine Bange, das sage ich mal so in Klammer, am dritten Tag werde ich auferstehen. Ja, wo gibt's denn sowas? Wer hat so etwas nochmal gesagt auf dieser Welt? Also sie werden mich umbringen, das vielleicht schon, weil man so eine Todesahnung hat, aber zählt 1, 2, 3, da bin ich wieder da. Das gibt's nirgendwo. Das konnte nur Jesus, der Sohn Gottes, sagen und es traf 100%ig ein. Und in die gleiche Linie ist es auch mit der Wiederkunft. Jesus kommt 100%ig. Das andere ist unser Verhalten bis zur Wiederkunft. Wir haben gehört, wartet mit Geduld darauf, beschäftigt euch mit Vorbildern und jammert und seufzt nicht untereinander. Diese drei Punkte sollen wir hinters Ohr schreiben, wenn wir es lesen können. Vielleicht sollen wir es auch einfach auf den Zettel schreiben. Dann, das dritte war der Lohn für diejenigen, die auf den Herrn Jesus warten. Es ist die ewige und herrliche Gemeinschaft mit dem Belohner. Das ist dein größter Lohn. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich freue mich darauf. Von ganzem Herzen. Amen.